So, hallo zusammen. Für die, die ich noch nicht an der Tür erwischt habe, nochmal von hier vorne, hallo. Also heute der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Dankeschön. Läuft. Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Habt ihr eine Ahnung? Die Fahne, die rote, die kennt ihr wahrscheinlich. Euer ganzes Inventar kommt von dort. China, ist klar. Und die da drüben, also ich hätte es nicht gewusst, gebe ich offen ehrlich zu. Nigeria. Ah, okay, ja. Doch, darum geht's. Und das, was der Markus gebetet hat, ist auch mein Gebet, dass Gott uns wirklich das Herz öffnet für die Nöte, für die Probleme, dass wir da Anteil haben, dass wir uns vor Gott eins machen können. Und darum geht's heute. Ich möchte euch mal die Begrüßung vorlesen aus dem Heft, die übernehme ich so eins zu eins. Die ist genial, ich könnte es nicht besser machen. Ich lese euch das mal vor. Und zwar schreibt der Leiter von Open Doors in Epheser 6, Verse 11 und folgende, spricht Paulus über den geistlichen Kampf und die Waffenrüstung Gottes. In Vers 18 erinnert er eindringlich an das Gebet. Vergesst dabei nicht das Gebet. Bittet Gott immer zu mit dem Beistand seines Geistes. Bleibt wach und hört nicht auf, für das ganze Volk Gottes zu beten. Der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen ist kein Event und keine Sonderveranstaltung mit Tradition, sondern Aufruf und zugleich Weckruf zu anhaltendem Gebet. Die Gemeinde Jesu ist aufgerufen, im Gebet geistliche Autorität auszuüben. Über 3000 Mal wurde das diesjährige Material, das, was uns jetzt auch vorliegt, bestellt. Und er schreibt hier weiter, das ist sehr ermutigend für uns als Mitarbeiter von Open Doors und noch mehr für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in Nigeria und China. Natürlich darf dann auch das ganze Jahr dafür gebetet werden, das ist jetzt nicht nur heute. Und interessant ist, der Bernd hat es eben ganz am Anfang von seiner Abendmahleinsetzung so schön erwähnt, dass der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Gemeinde wurde so quasi ins Leben gerufen. Und es ist bis auf den heutigen Tag, den ganze Regime verfolge, was es da alles gibt, Ideologie, nicht gelungen, die Gemeinde auszulöschen. Im Gegenteil, wir sehen in den Ländern, wo Druck ist, da wachsen die Gemeinde. Und vielleicht kennt ihr das, also ich kenne es aus dem eigenen Leben, wenn es Druck gibt, da wird man wach, da muss was passieren. Ich habe auch immer so auf den letzten Drücker in der Schule oder auf der Arbeit, ne, immer so, läuft, 4 gewinnt, 3, oh, super. Und wenn es dann gilt, dann hockt man sich doch hin, macht was und ja, vielleicht ist es da auch so, ja. Da wird der Glaube kostbar. Genau. Ich habe, jetzt kommt normal so der Teil, wo Kurzpredigt vorgesehen ist. Ich habe mir überlegt, was machst du? Und ich hatte so den Eindruck, das klingt jetzt so abgefahren, aber soll es nicht sein. Gott hat mir so ein kleines Bild geschenkt. Und das habe ich jetzt versucht, künstlerisch umzusetzen. Habe alles gegeben. Ich habe so 2 Teller vorbereitet, die vielleicht die Situation so ein bisschen aufgreifen können. Ich will es euch erklären. Der erste Teller. Ich gebe den gleich durch die Reihe. Und das ist stets symbolisch. Was auf dem Teller da jetzt ist, das ist das Spielzeugobst von meinem Sohn und Gemüse. Das ist, ist auch eine kleine Mini-Bibel drauf. Und das ist so den Teller, finde ich, den wir in Grünstadt essen, den wir von Gott nehmen. Den nehmen wir dankend an. Da ist alles drauf. Rumsteck fehlt und Schokolade, Flasche Wein. Ich weiß nicht, was ihr so favorisiert, aber es steht symbolisch, seid nicht so streng. Uns geht's gut. Wir sind versorgt, wir haben alle genug zu essen, ob wir jetzt super reich sind oder nicht ganz so. Und wir sind alle reich, ja, in Europa, in Grünstadt. Und wir laben uns von diesem Teller, um das mal so zu sagen. Wir haben Dach über dem Kopf, Heizung. Wir haben aber auch nicht nur diese irdischen Dinge, die wir brauchen im Überfluss, sondern auch die geistliche im Prinzip. Also wir dürfen uns hier heute Morgen frei versammeln, das ist ein Riesenprivileg. Jeder von uns hat eine Bibel, wahrscheinlich zwei oder sogar fünf, Konkordanz und ein Lexikon und dann noch auf dem Handy und rum wie dumm. Ne? Und wenn du kein Geld hast oder dir keine kaufen willst, dann kriegst du halt eine geschenkt. Es ist kein Problem, in unserem Land an eine Bibel dran zu kommen. Dafür steht der Teller. Also denkt da dran, seht nicht nur die Sache, die jetzt, ne? Den Teller nehmen wir dankend an, ich gebe ihn mal weiter. So, also, der Teller ist uns bekannt, den schätzen wir sehr. Dann gibt es aber noch einen zweiten Teller, den ich vorbereitet habe. Da habe ich schon mehr gebastelt. Dem zweiten Teller, da sind Sachen drauf wie trockenes Brot, was uns wahrscheinlich nicht so gut schmeckt. Aber wenn du im Knast bist oder so, kriegst du halt nichts, hast du keine Auswahl. Da sind Handschellen drauf, Stacheldraht und so weiter. Das sind alles so Sachen, die für uns, ja, Gott sei Dank, weit entfernt sind im Moment, ja. Aber es gibt halt wirklich Christen, die essen, die kriegen den Teller, die trinken diesen bitteren Kelch. Ja? Und da liest man als die dolchste Sache, du wirst getrennt von deiner Familie, du kommst ins Gefängnis, ja? du wirst verleumdet, verlassen von deiner Familie, Nachbarn ausgegrenzt, Geldstrafe, Arbeitsplatz verlierst du, unsere Sache. Und das ist für uns unvorstellbar. Und die Frage ist halt jetzt, die mir da so gekommen ist, und könnten wir den Teller annehmen von Jesus? Ja, würden wir den Teller annehmen und das auch noch dankbar im besten Fall? Ja? Das hat mich doch herausgefordert. Und wir hören heute von Christen, die ganz klar sagen, ja, dieser Jesus ist es wert. Ja? Das sind für mich wirklich so Glaubenshelden der Neuzeit, ja. Also die, von denen lerne ich unglaublich viel, wie es geht. Und beginnen möchte ich mit dem Land Nigeria als erstes. Danke Christoph, Stefan. Genau. Ich lese euch mal kurz eine Info zu dem Land vor. Dahinter seht ihr das eingeblendet. Und zwar steht hier Folgendes: Während im Süden Nigerias mehrheitlich Christen leben, ist der Norden muslimisch dominiert. Nachdem 99 bis 2000 in den 12 nördlichen Bundesstaaten die Scharia, das islamische Recht, eingeführt wurde, hat der Druck auf die dort lebenden über 11 Millionen Christen stark zugenommen. Hinzu kommt die Gewalt durch Boko Haram und andere islamische Extremisten, die Tausende von Christen ermordet und Hunderttausende vertrieben haben. Zahllose Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt, entführt und zwangsverheiratet. Im Mittelgürtel des Landes, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung Christen sind, greifen schwer bewaffnete Fulani-Viehhirten christliche Dörfer an. Wir schauen uns dazu mal so einen Kurzfilm an. Genau.
Nigeria, Bring Back Our Girls. Die Kampagne zur Befreiung von 276 entführten Mädchen aus dem Ort Chibok im Norden Nigerias ging um die Welt. Dies brachte die Verfolgung von Christen durch die islamistische Boko Haram in Nigeria in die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Zwar gibt die nigerianische Regierung mittlerweile an, die mit dem Islamischen Staat verbündete Terrorgruppe besiegt zu haben, Aber die Verfolgung von Christen durch extremistische muslimische Gruppen hat nicht aufgehört. Immer noch kommt es zu zahlreichen Angriffen auf christliche Dörfer im Norden Nigerias. Und Millionen Menschen brauchen Nothilfe oder leben als Binnenflüchtlinge im Land. Neben Angriffen durch Boko Haram sind es muslimische Fulani-Hirten, die schwer bewaffnet Überfälle auf christliche Farmer und Dörfer im sogenannten Middle Belt im Zentrum Nigerias verüben.
Um 2 Uhr nachts kamen sie. 300 Personen.
Yes, over 300 people that came here again in the village.
300. Nahezu jeder von ihnen hatte eine Kalaschnikow. Wir mussten fliehen.
AK-47. So everybody has to run away with his life.
The attackers.
Die Angreifer waren Fulani und muslimische Hausa, die sich für diesen Kampf angeschlossen hatten. Einige von ihnen erkannten wir, einige wiederum nicht, denn es gab eine Art Einladung an alle Dörfer drumherum mitzumachen.
There is a religion influence.
Religion spielt hier eine Rolle. Sie legen nie Hand an die Häuser von Muslimen, aber die Häuser, die zerstört werden, sind die Häuser von Christen.
These are the houses that they normally destroy.
They attack mostly Christian.
Sie greifen zumeist Christen und Gebiete mit christlicher Mehrheit an. Daher brennen sie auch unsere Kirchen nieder. Eine Moschee haben sie bisher nicht niedergebrannt.
But there is no new mosque that burned down.
You see, what the law enforcement are handling is not as strong.
Die Waffen der Behörden sind bei weitem nicht so gut wie die Waffen der Fulani. Aber wer gibt ihnen diese hochentwickelten Waffen?
Scattered weapons.
Wer stattet also die Fulani mit diesen Waffen aus?
Ab 6 Uhr abends machen wir uns Sorgen, ob es in der Nacht wohl wieder einen Angriff gibt. Am Nachmittag geht es uns noch gut, aber in der Nacht wissen wir nicht, was passieren wird.
Doch nicht nur durch extremistische Gruppen werden Christen im Norden Nigerias verfolgt. 12 Bundesstaaten Nigerias haben die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage ihrer Rechtsprechung eingeführt. Dort ist es illegal, vom Islam zu einem anderen Glauben zu wechseln. Und Christen wird deutlich gezeigt, dass sie nicht willkommen sind.
Wenn hier jemand Arbeit bekommen will, muss er Muslim werden. Wer als Christ versucht, in eine der Schulen aufgenommen zu werden, bekommt zu hören: Wir werden dich zulassen, wenn du Muslim wirst. Es gibt Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln, doch die werden nur an Muslime und nicht an die Christen verteilt. Den Christen wird der Zugang zu kommunalen Einrichtungen wie Brunnen, Schulen, Elektrizität und Straßen verweigert. Ich kann mich an einen Erlass der Lokalregierung erinnern, der es Gemeinden verbot, öffentlich zu predigen. Aber die Muslime taten dies, am Straßenrand, überall. Niemand wagte es, sie dafür zu belangen, da sie ja Muslime waren. Den Christen werden so viele Dinge vorenthalten. Aber sie kommen zu dir und sagen: Wir helfen dir, wenn du Muslim wirst.
Die Christen im Norden Nigerias brauchen in all diesen Herausforderungen unser Gebet. Dafür, dass sie und ihre Kinder stark bleiben, um den verlockenden Angeboten der muslimischen Lokalregierungen widerstehen zu können, Muslime zu werden, um ein besseres Leben zu erlangen. Dafür, dass sie im Angesicht der Angriffe von Boko Haram und Fulani weiterhin in ihren Dörfern bleiben können. Und dafür, dass sie weiterhin treu zu Jesus Christus stehen können und sein Evangelium verkündigen.
Betet für uns mit aller Kraft.
Ja, das wollen wir jetzt auch tun, für die Geschwister beten. Und ich lese da noch was aus Psalm 44 vor. Das trifft das ganz gut, was die Geschwister da erleben und mitmachen. Also Psalm 44 ab Vers 23 bis 27. Wir werden ja täglich wegen dir getötet und sind wie Schlachtschafe geachtet. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht endgültig. Entschuldigung. Warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unser Drangsal? Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Leib klebt am Erdboden. Mach dich auf, hilf uns und erlöse uns wegen deiner Güte. Also noch was zu dem Gebetablauf. Der Christoph oder der Stefan, der macht jetzt die Gebetsanliege an die Wand dahinter. Und wir bleiben auf unsere Plätze. Es wird laut gebetet, jeder, der mag, darf. Und ja, dann hören wir noch ein Lied von Markus und dann gehen wir weiter. Vielen Dank auch, Markus, für das super passende Lied. Ja, kommen wir nun zu dem zweiten Land, das ich euch noch vorstellen möchte. China. Läuft wieder genauso ab. Erst kriegt ihr so eine Länderinfo. Und zwar, in diesem Jahr feiert die Volksrepublik China ihr 70-jähriges Bestehen. Seit die Kommunistische Partei 1949 unter Mao Zedong die Macht übernommen hatte, ging sie rigoros gegen alle Religionen vor, vor allem gegen solche, die als ausländisch betrachtet wurden, wie das Christentum. Doch trotz aller Verfolgung wurde der christliche Glaube in China nicht ausgelöscht, sondern erlebte eine große Erweckung. Später ließ die Verfolgung nach, doch seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping im Jahr 2013 nimmt sie wieder stark zu. Auf Druck der Behörden wurden hunderte Kirchen geschlossen und etliche Kirchengebäude zerstört. In manchen Fällen wurden Kirchen gedrängt, die Nationalflagge höher zu hängen als das Kreuz oder Bilder von Jesus. Nein, Moment, jetzt bin ich verrutscht, sorry. Kirchengedrängt, Nationalflagge höher zu hängen als das Kreuz oder Bilder von Jesus durch Bilder von Präsident Xi Jinping zu ersetzen sogar. In dem nächsten Videoclip hören wir, wie chinesische Christen über ihre Erfahrungen, halt über diese neueste Entwicklung berichten. Und da bitte ich jetzt die Technik für Film ab.
China. Mit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes Ende der 1990er Jahre bestand bei vielen Experten die Hoffnung, dass sich die Menschenrechtslage und damit auch die Situation der zahlreichen Kirchen im Land verbessern würde. Doch während China in den letzten 20 Jahren durch ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum beeindruckte, in dem auch die Gemeinden eine gewisse Freiheit genossen, macht die Regierung mit der Einführung der neuen Religionsgesetzgebung aus dem Jahr 2018 deutlich, dass sie jede Form von Religionsausübung außerhalb ihrer Kontrolle als Gefahr ansieht. Gemeinden, die nicht der protestantischen, patriotischen Drei-Selbst-Bewegung der Regierung oder der katholisch-patriotischen Vereinigung angehören und ihre Theologie nicht an den Vorstellungen des Staates ausrichten wollen, haben es schwer, offiziell anerkannt zu werden. Die meisten von ihnen existieren als unregistrierte Hauskirchen, wobei eine solche Gemeinde durchaus hunderte Mitglieder haben kann. Gemeinden ist es verboten, Reisen zu Schulungen oder Konferenzen im Ausland zu organisieren, da die Regierung verlangt, dass die Kirchen unabhängig von ausländischem Einfluss agieren. Zudem dürfen Gottesdienste nur in für religiöse Zwecke registrierten Räumlichkeiten stattfinden. Ein Treffen für Gottesdienste, zum Beispiel in einem Café oder in Büroräumen, ist verboten. Hat eine Hauskirche kein Kirchengebäude, muss sie sich und den Ort, wo sie sich trifft, registrieren, um dem Gesetz zu genügen. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Dies hat Pastor Tian Mu persönlich erlebt.
Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Sonntagsgottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen und sie nicht größer als 20 Personen werden zu lassen. Zuerst waren die meisten in unserer Gemeinde nicht sonderlich besorgt, denn sie verstanden anscheinend nicht, was vor sich ging. Nachdem sie aber selbst Verfolgung erlebt hatten, wurden sie vorsichtiger, besonders wenn sie sonntags zum Gottesdienst gingen. Einige bekamen so viel Angst, dass sie sich entschieden, nicht zum Sonntagsgottesdienst zu kommen. Sie kamen dann zu den Treffen unter der Woche. Seitdem wir den Sonntagsgottesdienst in Kleingruppen aufgeteilt haben, treffen wir uns nur ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Wann immer wir das tun, ist es für uns alle eine kostbare Zeit, in der wir Gott zusammen an einem Ort anbeten können. Wir haben neue Kleingruppenleiter und Verantwortliche ernannt. Jeden Sonntag versammelt der jeweilige Leiter und Verantwortliche seine kleine Gruppe, um mit ihnen Gottes Wort zu studieren. Die meisten von ihnen haben keine Erfahrung, Gottes Wort zu lehren. Jetzt müssen sie sich der Herausforderung stellen, was in gewisser Weise dazu geführt hat, dass die Leiter geistlich reifer geworden sind.
Bevor wir dem wirklichen Druck ausgesetzt waren, dachten wir, dass die Gemeinde aufhören würde zu wachsen. Aber in der Tat hat die Kirche nicht nur überlebt, sie wächst stetig.
Ein viel größeres Problem für die Gemeinden stellt das Verbot dar, Kinder und Jugendliche, selbst aus christlichem Elternhaus, mit dem Glauben in Kontakt zu bringen.
Alle Kirchen von nennenswerter Größe haben von den Behörden eine Mitteilung erhalten, die explizit untersagt, dass Jugendliche und Kinder eine Kirche betreten. Deshalb müssen alle diese Kirchen sonntags verhindern, dass Jugendliche und Kinder ihr Kirchengebäude betreten oder am Gemeindeleben teilnehmen.
Die Studenten und die Gymnasiasten müssen sich registrieren, wenn sie einer Religion folgen. Es gibt einen Fall, dass in einem College ein Bruder der einzige Christ in seiner Klasse ist. Er fühlte sich natürlich einsam und kämpfte mit der Entscheidung, ob er sich als Christ registrieren lassen soll. Er ging zu einem Betreuer und suchte das Gespräch. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er seinen Glauben aufgeben müsse, um seine Zukunft nicht zu gefährden. Einige der Jugendlichen, die unsere Sonntagsschule besuchten, haben ihren Glauben aufgegeben und sind der kommunistischen Partei beigetreten. Aber viele von ihnen halten an ihrem Glauben fest. Sie gehen heimlich zu Treffen außerhalb der Schule oder in den Häusern von Christen. Sie gehen immer wieder zu diesen Versammlungen. Aber es gibt einige Fälle, in denen es größere Konflikte zwischen christlichen Schülern und der Schulbehörde gegeben hat. In solchen Situationen geht die Schule rigoros vor. Die Schüler stehen in dieser Hinsicht unter großem Druck.
Was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, erinnert uns daran, dass wir den Weg des Kreuzes gehen und das Evangelium weiterzugeben haben, ohne das Thema Verfolgung auszuklammern. Bitte betet dafür, dass wir Jesus unerschütterlich folgen, wie es viele unserer Vorfahren getan haben.
Unsere Generation hat viele Widerstände erlebt, sodass wir keine Angst haben. Die nächste Generation hat jedoch keine Verfolgung erfahren, sodass ihr Fundament nicht so stark ist. Ich fürchte, sie werden die gleiche Taktik wie damals anwenden, um sie einzuschüchtern. Wenn aber unsere Kirche eins wird, denke ich, dass sie keine Chance haben. Wir beten auch für die Regierungsstellen, dass sich die Menschen dort zu Gott hinwenden, um ihn kennenzulernen. Nur durch das Gebet für sie werden sie Gott kennenlernen. Sie fürchten, dass wir mit euch verbunden sind. Gemäß ihren Prinzipien diktieren sie, dass wir unsere kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln müssen und nicht mit Außenstehenden in Kontakt treten dürfen. Aber das Gebet kann niemand aufhalten.
Ja, bevor wir jetzt für China einstehen zusammen, möchte ich uns noch ein bisschen Mut und Zuversicht aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Dort heißt es im Kapitel 18, Vers 19, wenn 2 von euch eins werden auf Erden, um irgendetwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und ja, auf den Bibelvers wollen wir uns stellen und dran festhalten und das ja, so beanspruchen. Genau, Gebetsanliegen sind da. Danke. Amen. Ja. Noch zum Schluss. Also es darf natürlich das ganze Jahr weiter gebetet werden. Die Not besteht nicht nur heute. Insgesamt stehen 50 Länder auf dem Weltverfolgungsindex drauf. Also gibt es viel Arbeit für uns. Und Ich will noch ganz kurz auf die Homepage verweisen von Open Doors. Dort gibt es, also die ist sehr vielfältig und da kann man sich Stunden verweilen, auch wenn das Thema so schwer ist und so, aber das ist mega interessant, die Seite. Es gibt viel zu entdecken, es gibt viel interaktive Sachen, wo man dort machen kann. Postkarte schreibe an, gerade auch an diese Chibok-Mädchen, Frauen, wo du entführt wirst, zur Ermutigung und so. Sogar Nordkorea kann man schreiben, das ist ein bisschen komplexer, ist dort alles erklärt. Es gibt Reiseveranstaltungen, wo man mit Open Doors in betroffene Länder fahren kann. Das müsst ihr ein bisschen suchen, das steht nicht so offiziell, wann und wo. Das ist, aber wenn ihr das wirklich wollt, findet ihr das da raus. Es gibt eine gute App, die mittlerweile auf dem Handy gut läuft. Die hat am Anfang ein bisschen gehangen mit aktuellen Gebetsanliegen und so weiter. Also tobt euch da aus, Spende darf man natürlich auch und so weiter. Auch jetzt zweckgebunden für die beiden Länder. Genau, das war's von meiner Seite.
Lass uns auch gemeinsam das Vaterunser singen.